Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer, herzlich willkommen. Und hier hören Sie Herbert Grönemeyer und wie er über den Frontmann der Anarcho-Band Tonsteine Scherben schwärmt, über Rio Reiser.
Er ist der einzige deutsche Sänger, den ich je bewundert habe. Seinen leidenschaftlichen Hang zum Aufruhr, zum Diventum, zum Kitsch und zum anarchischen Patriotismus. Er hat die schönsten deutschen Kampf- und Liebeslieder geschrieben. Er war ein wahrer Romantiker und er hat aus der deutschen Sprache gesungen, was rauszuholen ist.
Über Rio Reiser und die Band Tonsteine Scherben erscheint jetzt ein achteiliger Podcast bei Radio 1 vom RBB. Musik ist eine Waffe, heißt dieser Podcast, benannt nach einem Satz aus dem Manifest der Band Tonsteine Scherben. Mein Kollege Philipp Meinhold, der erzählt in Musik ist eine Waffe, wie Tonsteine Scherben vom Theater kommt, als Polit-Rockband angefangen haben. Es geht natürlich viel um den charismatischen Frontmann Rio Reiser. Es geht um dessen spätere Solokarriere und es geht auch um das, was von den Scherben bis heute geblieben ist. Hier im Kompressor habe ich mit Philipp Meinhold gesprochen. Ja, dein Podcast ist auch deshalb sehr hörenswert, weil er ganz viele unterschiedliche Ebenen hat. Da ist zunächst mal dein ganz persönlicher Blick auf die Band. Wir erfahren, du warst 14, als du zum ersten Mal die Scherben gehört hast. Und du warst im Grunde sofort überzeugt. Warum genau?
Also zum einen, ich erzähle das in der Serie anhand dieses Songs »Wir müssen hier raus«, habe ich mich da sofort drin wiedergefunden, textlich. Ja, also so diese Sehnsucht nach Liebe und Zweisamkeit gleichzeitig in diesem Song, der Vater, der abends in der Kneipe hängt und säuft, das kannte ich alles aus persönlicher Anschauung. Und ich war da sofort, ja, wie elektrisiert. Und lustigerweise ist das, glaube ich, so eine ganz typische Scherben-Sozialisationsgeschichte. Ich habe in einer Folge mit Jan Plewka, dem Seligsänger, gesprochen. Und der hat mir quasi eine identische Geschichte von sich erzählt, dass er 14 war, bei einem Klassenkameraden diese Musik hörte und die Plattennadel, die da auf die Scheibe gesetzt wurde, sei für ihn wie eine Injektion gewesen. Und seitdem begleitet mich eben auch die Musik dieser Band über fast 4 Jahrzehnte jetzt. Ich höre die nicht nostalgisch, wie vielleicht man andere Musik aus Jugendtagen hört, wo man denkt, naja, fand ich damals gut, aber jetzt nicht mehr, sondern ich höre die nach wie vor sehr gegenwärtig.
Mhm. Du hast schon den Jan Plewka genannt und eben man hört nicht nur deine Einschätzung, sondern in jeder Folge gibt es einen prominenten Künstler, eine Künstlerin, die über ihren eigenen Bezug zu den Scherben spricht. Herbert Grönemeyer kommt da zu Wort, aber auch Danger Dan, sehr unterschiedliche Leute, auch von Marianne Rosen bis Blixer Bargeld. Welchen Mehrwert geben diese Testimonials und was machen diese Berichte vielleicht auch in der Summe deutlich?
Also ich wollte nicht nur eine quasi historische Geschichte, die Geschichte der Band erzählen, sondern ich wollte in so einer zweiten Ebene eben die Bedeutung der Band für die deutsche Musiklandschaft bis heute deutlich machen und dass sie eben seit einem halben Jahrhundert Generationen deutscher Musikerinnen und Musiker beeinflussen. Das kommt, glaube ich, durch diese Gespräche ganz gut raus, auch durch die Vielfältigkeit, die du erwähnt hast, der Leute eben von Danger Dan bis Marianne Rosenberg. Mhm. Ich wollte auch für mich formal in dieser Serie was Neues machen. Ich habe jetzt schon so ein paar narrative Podcast-Serien gemacht, die dann so featureartig eine Geschichte erzählen. Und ich finde, dieses Medium gilt es nach wie vor auch weiterzuentwickeln. Und ich hatte dann eben diese Idee, eine zweite Erzählebene mit Interviewsituationen einzubauen in diese Serie. War die ganze Zeit sehr nervös und aufgeregt, ob das überhaupt aufgeht, was ich mir da ausgedacht habe. Aber ich finde, es funktioniert und es fügt sich wirklich auch in die Folgen und in die Thematiken der eigenen einzelnen Folgen sehr gut ein und macht eben nochmal so eine zweite Ebene auf.
Und dann hast du da noch ein ganz dickes Pfund. Du hast wirklich Zugang bekommen zu 60 Stunden Tonbandaufzeichnungen. Ein Interview, das Rio selbst gegeben hat. Wie bist du da dran gekommen und wie wirken diese Bände auf dich?
Also das ist ein insgesamt 60-stündiges Gespräch, was Rio Reiser 1993 für seine Autobiografie König von Deutschland geführt hat mit seinem Co-Autor Hannes Eiber, ein guter alter Freund von ihm. Sie haben zusammen diese Biografie geschrieben und dafür über mehrere Wochen in Friesenhagen, wo Rio gewohnt hat, dieses Gespräch geführt und sind das quasi chronologisch durchgegangen. Und ich hatte von diesem Gespräch gelesen im Vorwort einer Scherbenbiografie. Da stand so ein Satz drin, die Zitate von Rio in diesem Buch entstammen Tonbandprotokollen. Und da dachte ich so, aha, ist ja interessant. Und habe, als ich zum Interview bei Rios Bruder Gerd Möbius war, gefragt, sag mal, gibt's diese Tonbandprotokolle? Und er so, ja, die gibt's, die darfst du verwenden. Du musst aber auch Hannes Eiber fragen. Das habe ich dann getan. Und dann durfte ich mich durch diese 60 Stunden durchhören, die wirklich zum einen ein irres Zeitdokument sind, weil Rio einfach auch ein toller Erzähler mit einem unglaublichen Wissen, sehr scharfsinnig, humorvoll ist. Und da konnte ich dann viele Töne eben verwenden. Und was für mich ganz spannend war, ist, dass ich finde, ich habe ja ansonsten viele heutige Interviews mit ehemaligen Mitgliedern der Band und so weiter. Und das ist fast, als würden die in so einen Dialog treten manchmal. Also Rio sozusagen aus dem Off, aus dem Jahr 1993, der dann diese Dinge, auch die seine Bandkollegen erzählen, kommentiert.
Ja, das ist das eine, aber das andere ist eben doch auch, dass wir so richtig mit dir auf so eine Zeitreise gehen. Das ist ja auch fast wirklich in Teilen so ein Stück Mentalitätsgeschichte. In der ersten Folge geht es zum Beispiel ganz chronologisch mit den Anfängen der Band in den 70er Jahren los und diese Anfänge, das war mir gar nicht klar, liegen wirklich im Arbeitertheater. Wir erfahren da, das ist auch wirklich plausibel, was das für eine gute Schule war, um schnell und pointiert Texten zu lernen. Das erklärt Herbert Grönemeyer da sehr schön. Dann das erste große Konzert der Band, das auf Fehmarn stattfindet. Eine Art deutsches Woodstock sollte das da werden, symbolträchtig finanziert von der Erotikfachfrau Beate Use. Die Hells Angels waren für die Security zuständig und das war vielleicht auch nur einer der Gründe, warum dieses Festival nicht gerade in Sachen Love and Peace in die Geschichtsbücher einging. Wie ging das eigentlich da aus?
Ja, also es war tatsächlich ein organisatorisches Desaster, dieses Festival. Es hat geregnet, gestürmt. Die Hells Angels haben da nicht für Sicherheit, sondern eher für Unsicherheit gesorgt. Die Bands wurden teilweise nicht bezahlt, weswegen die nicht mehr aufgetreten sind oder sich weigerten aufzutreten. Und am letzten Tag nachmittags traten dann Tonsteine Scherben zu ihrem allerersten Auftritt überhaupt auf die Bühne. Keiner kannte die. Sie hatten 4 Songs im Repertoire, die sie gespielt haben. Und die haben offensichtlich voll diese desolate Stimmung vor Ort getroffen. Ihre erste Single Macht kaputt, was euch kaputt macht, war natürlich dabei. Und dann artete das alles aus. Also das Organisationsbüro brannte, die Leute enterten die Bühne, montierten Sachen ab, klauten die Bühne brannte und die Scherben sind dann irgendwie geflohen. Kai Sichtermann, der Bassist, erzählte mir dann, wie sie da vom Gelände runterfuhren und ihnen lauter Feuerwehrwagen entgegenkamen. Rio hat später im Interview gesagt, naja, es wurde dann immer uns sozusagen zugeschrieben, dass das so eskaliert ist. Das war eigentlich nicht so, sondern die Sache war eh schon völlig aus dem Ruder gelaufen. Vielleicht waren die Scherben der Katalysator dafür, was sie ja oft mit ihrer Musik waren, aber es war natürlich für den Gründungsmythos dieser sogenannten Anarcho-Band der perfekte Aufschlag.
Definitiv, ja. Also das genau Radikale, das Unbedingte, das verbinden wir immer automatisch mit Tonsteine Scherben. Und wir hören vielleicht auch nochmal hier an dieser Stelle einen kleinen Ausschnitt aus Folge 2. Eine Szene, wie Sänger und Manager Nickel Pallard bei einer Fernsehsendung in den 70er Jahren mal so richtig steil geht.
Wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt.
Insgesamt 12-mal haut Pallard mit dem Beil auf den Tisch, an dem die Diskussionsteilnehmer sitzen. Gläser und Flaschen gehen kaputt. Die anderen Teilnehmer weichen zurück.
So, Können wir weiter diskutieren.
Erst als Nickel anfängt, auch noch die Mikrofone abzuschrauben, bricht der WDR die Live-Sendung ab.
Philipp Meinhold, der Macher der nagelneuen Podcast-Serie zu der Geschichte von Tonsteine Scherben, dieser schöne Tokotronic-Wunsch, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, der trifft auf Tonsteine Scherben wahrhaftig zu, oder?
Auf alle Fälle, sie sind nach ihrer Gründung 1970 dann sehr schnell zu Ikonen der linken Szene geworden. Du hast es gesagt, der Titel der Podcast-Serie Musik ist eine Waffe ist ja auch die Überschrift eines Manifestes von ihnen gewesen. Und da hatten sie so drin formuliert, wir sind in keiner Partei und in keiner Fraktion, wir spielen für jede Aktion, die dem Klassenkampf dient. Darunter ihre Telefonnummer. Und das haben sich die Gruppen dann nicht zweimal sagen lassen. Also da riefen alle an, von Jusos über Kirchengruppen bis zu den Astas. Und im Prinzip waren die Scherben dann mit quasi jeder linken Protestbewegung der 70er und frühen 80er Jahre verbunden. Mhm. Also angefangen von der heute fast vergessenen Lehrlingsbewegung über die erste Welle der Hausbesetzer bis dann eben zur Friedens- und Anti-AKW-Bewegung der frühen 80er. Also sie waren Teil einer und vieler Jugendbewegungen und wollten es dann irgendwann aber nicht mehr sein. Also so ein bisschen die Umkehr des Tokotronic-Satzes.
Ja, genau, auch das erzählst du, wie es eigentlich irgendwann auch dieser Band zu viel wurde, immer kostenlos spielen zu müssen. Es gab auch andere wirklich schwere ideologische Probleme mit der Kreuzberger Linken. Das alles erfahren wir in diesem Podcast. Wenn wir nochmal auf die Rolle der Scherben heute schauen, also gerade die frühen Stücke sind ja wirklich von einer unglaublichen Wucht, aber die sind auch von diesen starken utopischen Bildern geprägt, die uns heute vielleicht auch derbe naiv vorkommen. Also Stichwort solche Zeilen wie, ich habe geträumt, der Krieg sei vorbei, war Friede bei den Menschen und auch bei den Tieren und so. Andererseits berührt uns diese Musik ja und auch diese Texte, die berühren uns bis heute sehr. Und es gibt, das schilderst du auch, offenbar überhaupt kein Nachwuchsproblem. Was würdest du sagen, wie ist die Musik der Scherben gealtert?
Die ist nicht gealtert. Also die ist tatsächlich, das ist ihr großes Geheimnis, ihr großes Wunder, vielleicht auch zeitlos. Ich war ganz am Anfang meiner Recherche auf einem Konzert im SO 36 von Kai und Funky von Tonsteine Scherben zusammen mit verschiedenen Gästen. Und meine Frau fragte mich vorher, ist ausverkauft? Und ich habe so ein bisschen gelacht und dachte so, na, wer soll denn da außer mir sein und so ein paar alten Veteranen? Und dann war es total voll und es waren ganz viele junge Leute da. Also wirklich Gruppen von Frauen, die nach Fridays for Future aussahen, 16-Jährige, die Pogo getanzt haben. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich glaube, diese Musik trifft nach wie vor die Hörerinnen und Hörer im Herzen. Und wenn du nur die Zeilen zitierst, die klingen wahnsinnig naiv. Mhm. Aber gemeinsam mit der Musik funktioniert das. Sie haben es wirklich geschafft, Text und Musik zu einer Einheit zu verschmelzen. Und deswegen kommt einem das eben überhaupt nicht kitschig oder peinlich vor.
Und die Geschichte zu dieser Musik, die gibt's jetzt zum Nachhören von Philipp Meinhold erzählt. Ihm verdanken wir den neuen achteiligen Radio 1 Podcast Musik ist eine Waffe. Immer donnerstags im Radio und als Podcast-Variante immer und überall da zu finden, wo es Podcasts gibt.